herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des politischen Pausen-Podcasts, zu einer neuen Folge. Ich habe zu Gast Professor Dr. Sina Leipold. Sie ist Professorin für Umweltpolitik und Leiterin des Departments Umweltpolitik am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Schön, dass du heute mein Gast bist.
Hallo, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wie der Titel schon verspricht, Umweltpolitik. Wir wollen heute über Risiken für Mensch und Natur, für die Umwelt sprechen. Und es geht ganz konkret um das Thema Chemikalien, vielleicht auch die politische Regulierung von Chemikalien. Das potenzielle Risiko von chemischen Stoffen für Mensch und Umwelt ist seit Jahrzehnten eigentlich ein Dauerthema. Zugleich steckt ja Chemie in Alltagsprodukten, ohne die wir uns das Leben in weiten Teilen vielleicht gar nicht mehr vorstellen können. Und auf euren Seiten in der Vorbereitung habe ich gesehen, dass da das Zitat steht: Die zukünftige Chemikalienbewertung muss eine integrierte öko- und humantoxikologische Bewertung sein. Ich habe mich gefragt, was meint das denn eigentlich? Das klingt so allumfassend und kompliziert. Um welche konkreten Gefahren geht es für Mensch und Umwelt?
Man muss sich das so vorstellen, Chemikalien sind eigentlich unsichtbare Schadstoffe, mit denen wir täglich in Kontakt kommen. Im Kinderspielzeug, in unserer Kleidung, im Kochgeschirr, in der Hautcreme, auf dem Ess- und Schreibtisch, in der Tupperdose. Und weil sie so omnipräsent sind, können sie zum Beispiel auch ins Trinkwasser gelangen und sie schweben auch in der Luft. Mit kleinen Mikropartikeln, die wir auch einatmen. Das heißt, wir sind eigentlich einer sehr großen Zahl von Chemikalien täglich ausgesetzt und das kann zu Gesundheitsproblemen führen, wie zum Beispiel Krebs, Hormonstörungen und anderen Krankheiten. Bekannte Beispiele sind zum Beispiel Asbest oder DDT, das ist ein synthetisches Insektizid, das in der Landwirtschaft genutzt wird. Und die Folgen für die Menschen, die man erst hinterher bemerkt hat, waren, dass es viele Krebsfälle gab oder Fortpflanzung und Entwicklungsstörungen beim Menschen entstanden sind. Und ohne angemessene Vorschriften für solche Stoffe können sie sich in unserem Körper und in der Umwelt anreichern und uns und der Umwelt dauerhaft schaden. Also wenn man Chemikalien im Wasser, im Boden und in der Luft hat, können die zum Beispiel in unsere Nahrung gelangen, in unser Wasser. Und auch Ökosysteme und die biologische Vielfalt schädigen. Und um das zu verhindern, muss man wissen, welche Stoffe gefährlich sind und diese dann regulieren. Also zum Beispiel verbieten oder ihre Nutzung auf bestimmte Bereiche einschränken, wo sie besser überwacht werden, dass sie zum Beispiel nicht ins Trinkwasser gelangen können.
Wie so oft ist das ja wahrscheinlich keine Sache, die man alleine bewerkstelligen kann. Das klingt nach einer sehr großen Gemeinschaftsaufgabe und damit ist man direkt auf der Ebene der Europäischen Union. Wir wissen, dass Umweltpolitik ein ganz typisches Thema ja ist, das in Brüssel entschieden wird. Im Jahr 2019 hat die EU-Kommission den europäischen Green Deal entwickelt und in diesem Zusammenhang auch die Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit vorgeschlagen oder ausgearbeitet. Ich habe da mal so ein bisschen reingeschaut. Das ist ja ein recht grober Plan, der dann konkretisiert werden muss. Aber die Ziele, da steht dann sowas wie die Verbesserung der Bewertung, Transparenz, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Und es hat auch viel mit Kreislaufwirtschaft zu tun. Das ist ein Thema, zu dem wir ja auch gemeinsam schon mal publiziert haben. Verbindung Kreislaufwirtschaft und die Sharing Economy. Da Schnittmengen gibt. Jetzt sind wir hier bei dem Chemikalienthema, bei einem ganz anderen Thema, aber auch hier kommt die Kreislaufwirtschaft wieder ins Spiel. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen für die Ebene der Europäischen Union erklären?
Chemikalien sind im Prinzip die Grundlage für eine Kreislaufwirtschaft, weil sie die Grundlage für alle möglichen Materialien sind, die wir tagtäglich nutzen. Also zum Beispiel unsere Kleidung, Möbel und so weiter. Alles ist beschichtet, hat Verbundstoffe, Weichmacher und so weiter. Und wenn man solche Dinge zum Beispiel recyceln möchte oder länger nutzen möchte, dann müssen sie bestimmten Ansprüchen genügen. Sie müssen zum Beispiel eine sehr lange Haltbarkeit haben, dürfen sich nicht einfach abbauen. Und sie müssen zum Beispiel leicht wieder trennbar sein. Also wir haben sehr viele Verbundstoffe, viele kennen den Tetrapack. Die Materialien müssen trennbar sein, um dann wieder für eine neue Nutzung zur Verfügung zu stehen. Denn solche Mischmaterialien lassen sich im Prinzip nicht weiter verwenden, wenn man sie recyceln will. Das heißt, wie ich Chemikalien nutze und für welche Materialien und wie viele da reingehen und in welcher Form, ist im Prinzip die Grundlage dafür, ob ich eine Kreislaufwirtschaft haben kann oder nicht.
Und wie wird das jetzt auf der europäischen Ebene dann koordiniert? Also die Rolle Deutschlands ist da sicherlich eine gewichtige, weil wir ja ein starker Standort der chemischen Industrie sind. Ich denke an die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie beispielsweise. Oder wenn man einzelne Unternehmen benennen will, die BASF ist ja ein Riesenarbeitgeber, ein Global Player. Jetzt als Laien, die ich bin in diesem Feld, sind das sozusagen die, die mir auf Seiten entweder von Unternehmen oder von Gewerkschaften, also Interessenvertretungen, Verbänden direkt einfallen.
Also Deutschland und die deutsche Industrie haben eine wichtige Rolle in der Interessensvertretung auf der europäischen Ebene. Und prinzipiell gibt es auf der EU-Ebene ein großes Gesetz, das reguliert, wie Chemikalien verwendet werden dürfen. Das ist die sogenannte REACH-Verordnung, die bestimmt, dass Stoffe, die auf den Markt geworfen werden, bewertet werden müssen. Also müssen Daten gesammelt werden und ihre Sicherheit muss bewertet werden. Und sie werden dann sozusagen freigegeben, beziehungsweise es werden Einschränkungen vorgenommen, wenn es in bestimmten Anwendungen gefährlich wird. Das ist der grobe Rahmen.
REACH ist ein Akronym, wenn ich es richtig gelesen habe, für Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass es diese Verordnung zwar gibt, aber dass da im Prinzip ein Novellierungsstau ist. Also dass man da jetzt eigentlich ran müsste und eine ganze Menge eigentlich jetzt wieder überarbeitungsbedürftig ist. Jetzt haben wir es auf der Europäischen Union natürlich gerade mit einer politischen Situation zu tun. Das Parlament ist neu gewählt worden. Die Akteure sind mit anderen Dingen beschäftigt, nämlich damit jetzt neue Fraktionen oder Parteienfamilien zu gründen, Mehrheiten zu finden. Es müssen Posten vergeben, gewählt werden, Spitzenpositionen und so weiter. Das heißt, auf der Agenda scheint das jetzt nicht an erster Stelle zu stehen, oder?
Es ist so, dass REACH aus den frühen 2000ern stammt. Es wurde 2007 ist es in Kraft getreten. Und seitdem ist es dazu da, alle Stoffe, die in der EU auf den Markt kommen, also alle chemischen Stoffe, zu überwachen. Und dafür müssen sie registriert werden, es müssen Daten über sie gesammelt werden und sie müssen bewertet werden. Jetzt ist es so, dass so in den letzten Jahrzehnten die Zahl der Chemikalien in der EU stetig gestiegen ist. Also die ECHA, die Europäische Chemikalienagentur, hat so ein Chemical Universe, kann man sich mal im Internet anschauen. Dort verzeichnet sie weit mehr als 10.000 Stoffe, die in der EU im Umlauf sind. Davon sind allerdings nur ca. 1.600 wirklich reguliert. Für über 6.000 Stoffe haben wir gar keine Daten, und der Rest ist in einer langen Schleife der Datenerhebung und Bewertung. Gleichzeitig sind diese Stoffe im Umlauf und sind überall, eben in allen Dingen, die ich vorhin erwähnt habe. Und es ist sehr wichtig, dass sie bewertet werden daraufhin, wie gefährlich sie sind und wie stark sie die Umwelt und Menschen kontaminieren können. Und die Bewertung kommt allerdings sehr schlecht nach, weil eben die Zahl und das Volumen dieser Stoffe stetig zunimmt. Und die Bewertung dauert sehr, sehr lange und ist oft ineffektiv, und verbraucht sehr viele Ressourcen in der ECHA und in anderen Agenturen. Und deshalb wird seit einigen Jahren diskutiert, das Gesetz zu aktualisieren. Aber es ist so, es wird besonders seit 2022, obwohl es diese Chemikalienstrategie auf der EU-Ebene gibt, immer wieder aufgeschoben. Ein Grund könnte sein, dass die Industrie Ängste hat vor einem Verbot von bestimmten Stoffen. Also es gibt bestimmte Stoffe wie zum Beispiel BPA, das ist ein Weichmacher, der in Babyflaschen und anderen Materialien vorkommt, der gesundheitsschädlich ist und zu einer größeren Stoffgruppe gehört. Also es gibt zum Beispiel noch BPB, BPE und so weiter, die alle sehr ähnlich sind. Und wenn solche größeren Stoffgruppen zum Beispiel verboten werden würden, hätte das eine große Auswirkung auf viele Produktionsprozesse, also auf einen großen Teil der Industrie. Und da gibt es zum Beispiel Ängste vor einer verminderten Wettbewerbsfähigkeit, wenn diese Stoffe in anderen Weltregionen dann weiterhin hergestellt werden dürfen. Auch ist es so, dass natürlich eine strengere und schnellere Bewertung oft Ängste hervorruft, dass man höhere Kosten hat. Also das sind so Gründe, warum zum Beispiel die Industrieseite sehr skeptisch einer REACH-Revision gegenübersteht.
Jetzt ist ja, sind ja die Lobbygruppen in Brüssel durchaus sehr, sehr stark, aber letztlich wird die Politik eben von politisch gewählten Vertreterinnen und Vertretern gemacht. Ich habe da mal für Deutschland in die Parteiposition hineingeguckt und es ist, man könnte sagen, das klassische Parteienspektrum, was sich da auffächert. Die CDU-CSU beispielsweise unterstützt die Ziele der Chemiestrategie. Und legt aber Wert auf Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Chemieindustrie. Also ganz klassisch eine Union-Haltung, quasi auf den Standort zu blicken und Wettbewerbsfähigkeit erhalten zu wollen. SPD auch Befürworterin der Chemiestrategie, aber betont die Wichtigkeit von Arbeitsschutz und Umweltschutz. Auch was, wo man mit rechnen würde. Die Grünen genauso, sie unterstützen die Strategie voll und ganz und fordern eine ganz strenge Regulierung von gefährlichen Chemikalien. FDP ist kritisch gegenüber strenger Regulierung. Die Linken setzen besonders auf zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Umwelt und betonen die Notwendigkeit einer Förderung von Alternativen zu gefährlichen Chemikalien. Und die AfD, auch nicht überraschend, lehnt die Chemiestrategie ab und kritisiert eine Überregulierung und Wirtschaftsfeindlichkeit. Würdest du das auch so sehen? Ist es schon das, was man, ja, wo man sagen würde, das ist ein Spiegel eigentlich der klassischen parteipolitischen Ideologien in diesem Politikfeld, in dieser Policy?
Also es gibt auf der politischen Ebene eigentlich eine gewisse Spaltung und eine Tendenz in zwei Argumentationsrichtungen. Wir haben kürzlich eine Studie gemacht mit Stakeholdern in Deutschland, die in dem Bereich arbeiten, also NGO, Regierungsvertreter, Industrievertreter und Zivilgesellschaft. Und da hat sich abgezeichnet, dass besonders Vertreter von NGOs, aber auch Regierungsvertretern einen Vorschlag machen, der hin zu einer sogenannten grünen Chemie sowie einer Reduzierung von chemischen Stoffen geht. Und die Industrievertreter argumentieren eher für eine klassische Deregulierung und mehr Innovation, mehr Stoffe. Der Vorschlag der NGO-Vertreter und der Regierungsvertreter muss man sich so vorstellen, dass sie sich eigentlich wünschen, umweltfreundlichere, sichere Produkte zu haben. Und dass Unternehmen eigentlich sicherere Inhaltsstoffe finden und verwenden sollen. Also das ist die Idee einer grünen Chemie. Gleichzeitig wollen sie die Testverfahren in REACH beschleunigen und vereinfachen, um sicherzustellen, dass gefährliche Stoffe einfach schnell entdeckt und reguliert werden können. Und dazu gibt es jetzt auch sehr viele neue Erkenntnisse und Methoden. Also man muss sich vorstellen, 2007 ist schon lange her. Mittlerweile hat sich in der Wissenschaft auch sehr viel getan und viele Wissenschaftler schlagen Methoden vor, die deutlich schneller sind und kostengünstiger und weniger aufwendig. Also auch für die Regierungsorganisationen wie zum Beispiel die ECHA das Leben erleichtern würden. Und die Idee ist, dass man die besonders gefährlichen Stoffe wie zum Beispiel PFAS oder BPA schnell identifizieren und verbieten kann oder so stark einschränken, dass sie nur noch in industriellen Anwendungen zum Beispiel verwendet werden können. Und damit will man eigentlich dieser explosionsartigen Entwicklung von Stoffen, die sich erst so in den letzten 10 Jahren so verschärft hat, entgegenwirken. Und gleichzeitig auch Innovationen fördern. Regulierung ist ja nicht nur ein Innovations Verhinderer, sondern kann durchaus auch Innovationen fördern, indem es eben bestimmten Unternehmen Vorteile bietet, die im Bereich grüne Chemie zum Beispiel Vorreiter sind. Gleichzeitig ist die chemische Industrie natürlich sehr groß und es gibt viele Unternehmen, die auf der Herstellung von altbekannten Chemikalien fußen und jetzt nicht unbedingt den größten Geschäftsbereich in kleinen Innovationen haben. Und die haben natürlich Angst, dass bestimmte Stoffgruppen und damit ein großer Teil ihrer Produktion verboten werden könnte oder stark eingeschränkt. Und das ist einfach so eine Angst, die relativ altbekannt ist. Also so Deregulierungsvorschläge und auch also Angst vor Verboten hat sich ja in den letzten Jahren auch immer mehr herauskristallisiert, dass das so ein Narrativ ist, dem Industrievertreter und auch industrienahe Parteien eher folgen. Ist allerdings die Frage, ob dieses Narrativ in allen Fällen haltbar ist. Also sicherlich würde es Unternehmen betreffen, also wenn man eine Reduzierung von Stoffen vorschlägt und durchsetzen kann. Gleichzeitig würde es natürlich vielen modernen Unternehmen, die in Innovationen investieren, auch einen Wettbewerbsvorteil bieten können gegenüber internationalen Herstellern, die vielleicht nicht in so einem regulativen Umfeld arbeiten. Und es würde natürlich auch eine Sicherheit geben, für Unternehmen, wenn sie schneller und kostengünstiger testen könnten, könnten sie zum Beispiel die neuen Testverfahren auch selbst anwenden in ihrer Entwicklung und Stoffe direkt ausschließen, wenn sie merken, schon in der Entwicklung, dass sie bestimmte Gefahren bieten. Also es ist immer eine Abwägungssache.
Ja, und über allem, damit waren wir ja gestartet, steht ja der Anspruch Sicherheit, und Schutz von Mensch und Umwelt. Jetzt hast du zwei Dinge angesprochen, nämlich Verbot von PFAS. Ich hatte das so verstanden, dass es da ein laufendes neues Verbotsverfahren gibt, wo Deutschland auch dran beteiligt ist. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Und du hast eben den Begriff grüne Chemie geprägt. Und da würde ich auch gerne noch mal nachhaken. Was ist das denn eigentlich? Wäre das jetzt ein Lösungsweg oder ist das könnte das der Weg sein, wie man dann REACH als die Verordnung reformieren wird? Oder ist das eine reine Vision? Was steckt hinter dem Buzzword oder dem Begriff grüner Chemie?
Zu der ersten Frage des PFAS-Verbotsverfahren läuft so ein bisschen parallel im Prinzip, weil man erkannt hat, dass PFAS besonders persistente Stoffe sind. Das heißt, sie werden in der Umwelt im Prinzip nicht abgebaut. Man nennt sie deswegen auch die sogenannten Ewigkeitschemikalien, weil die Verbindungen einfach sehr stark sind bei dieser Chemikalie und nicht in der Umwelt abgebaut werden. Und das führt dazu, dass sie sich anreichern, sowohl in der Umwelt, also im Wasser, im Boden, in Pflanzen, in Tieren und letztendlich auch im Menschen. Und sobald sich etwas anreichert, also ich arbeite sehr viel mit Chemikern hier am UFZ zusammen, die sagen, egal wie das toxikologische, also das Gefährlichkeitsprofil einer Chemikalie aussieht, wenn sie sich stark anreichert über die Zeit, kann man davon ausgehen, dass sie irgendwann Schaden zufügt. Einfach weil das Level irgendwann so hoch steigt in der Anreicherung, dass sie schadet. Es gibt ja diesen bekannten Spruch, die Dosis macht das Gift. Und wenn sich etwas anreichert, kann man davon ausgehen, dass die Dosis irgendwann hoch genug sein wird, um zu einem Gift zu werden. Und deswegen möchte man diese komplette Stoffgruppe verbieten. Denn es gibt sehr große Erkenntnisse, dass zum Beispiel PFOA sehr gefährlich ist, eben durch diese Anreicherung auch großen Schaden zufügen kann. Es gibt allerdings viele andere PFAS, also das ist eine Stoffgruppe, die PFOA ähnlich sind, aber nicht exakt das gleiche. Deswegen gehen viele Wissenschaftler davon aus, dass sie trotzdem auch einen großen Schaden zufügen und sich anreichern werden. Das Problem ist allerdings, dass diese Stoffe für viele industrielle Anwendungen wichtig sind und auch in vielen Alltagsprodukten stecken. Ein bekannter Stoff zum Beispiel ist Teflon, den viele von Pfannen kennen. Der wird aber zum Beispiel auch in der Outdoor-Industrie, also für die Beschichtung von Jacken, Schuhen, Rucksäcken und so weiter verwendet, weil er sehr wasserabweisend ist und sehr gute imprägnierende Eigenschaften hat. Und für diesen Stoff gibt es im Moment kaum guten Ersatz. Also die anderen Stoffe, die zur Verfügung stehen, haben nicht so gute Eigenschaften. Das heißt, die Industrie tut sich sehr schwer, sich davon zu verabschieden, obwohl es für Mensch und Umwelt große Gefahren gibt. Das heißt, das Verbotsverfahren ist auch extrem umstritten, und ich bin mir nicht sicher, ob das sich realisieren lässt.
Wenn wir vielleicht auf die grüne Chemie noch kurz zu sprechen kommen.
Also diese Idee einer grünen Chemie ist im Prinzip zweierlei. Zum einen, dass man Stoffe herstellt, die für Mensch und Umwelt nicht gefährlich sind, also dass man die direkt aussortiert, die sich als gefährlich herausstellen könnten. Und zum anderen, dass man auch die Produktionsprozesse weniger schädlich gestaltet, also Abwässer besser reinigen kann, ein besseres Monitoring hat. Denn das Problem ist, sobald Chemikalien in die Umwelt gelangen, kann man nicht mehr kontrollieren, wo sie hingehen. Also sie verbreiten sich dann überall hin. Das heißt, man muss sowohl verhindern, dass im Produktionsprozess wie auch im Endprodukt gefährliche Chemikalien enthalten sind. Und man versucht hier im Prinzip Produktionsprozesse zu modernisieren und einen stärkeren, viel stärkeren Fokus auf Gefahren für Mensch und Umwelt zu legen. Ich hatte zum Beispiel ein Gespräch mit einigen Menschen, die im Chemikalienbereich arbeiten, wissenschaftlich oder in der Regulierungsseite, die Chemie studiert haben, und die berichten, dass bis vor einigen Jahren Öko- und Humantoxikologie, also die Lehre von den Gefahren von diesen Chemikalien, im Studium so gut wie gar nicht vorkommt. Also das heißt, die Praktiker, die eigentlich in den Chemieunternehmen arbeiten, auch in der Regulierung und so weiter, die diese Ausbildung haben, haben häufig ein sehr geringes Wissen über die toxischen Eigenschaften dieser Stoffe und wie man die bewertet und so weiter. Und da tut sich im Moment einiges, aber da gibt es noch viel Luft nach oben.
Das finde ich total spannend, dass sich da jetzt gerade viel verändert. Man ist ja versucht zu sagen, jetzt erst, wenn man sich vorstellt, wie lange es ja eben auch die Erkrankungen, die du eben genannt hast, gibt. Und daran wird ja auch geforscht und sind ja auch nicht selten auch tödliche, sehr ernsthafte Erkrankungen. Ich habe mich dann noch gefragt, weil du die Chemiker jetzt häufiger angesprochen hast, wie du selbst an das Forschungsfeld rangehst, weil du bist ja Politikwissenschaftlerin. Und ich habe den Eindruck, man muss aber trotzdem mindestens eine Affinität zu allen biochemischen, physikalischen Themen haben, Naturwissenschaft im Allgemeinen haben. Bist du mehr im Sinne der Aufklärung unterwegs, also Monitoring dessen, was so in Brüssel, in Berlin regulierend, regulativ passiert? Oder machst du Politikberatung proaktiv in deiner Tätigkeit? Wie gehst du vor und wie ist auch so ein bisschen der Background dessen, was du an Kontextwissen beisteuern musst oder haben musst?
Ich muss sagen, das Wissen über die Chemikalien überlasse ich meinen Kolleginnen und Kollegen sehr gerne. Hier am USZ, also dem Umweltforschungszentrum in Leipzig, arbeiten wir hauptsächlich mit Naturwissenschaftlerinnen zusammen. Und da gibt es eigentlich schon so eine Arbeitsteilung, also dass die Bewertung und die Methoden zu einer Bewertung von Chemikalien, das übernehmen unsere Kolleginnen und Kollegen. Und wir versuchen eher, die Debatten über diese Methoden und die Regulierung zu verstehen und auch unseren Kollegen einen Überblick zu geben, wie die Debatten stehen, welche Initiativen es gibt und an welchen Stellen man zum Beispiel mehr Aufklärung betreiben könnte. Wir machen auch eher angewandte Forschungsprojekte. Ich hatte vorhin ein Forschungsprojekt erwähnt, wo wir mit Stakeholdern Workshops gemacht haben in Deutschland zur EU-Chemikalienregulierung und ihrer Rolle darin und ihrer Sichtweise darauf. Und da haben wir zum Beispiel die neuesten Methoden, die es in dem Bereich gibt, also die die Chemiker entwickelt haben, zur Testung und Bewertung von Chemikalien vorgestellt, diskutiert, reflektiert. Und diese auch in den weiteren politischen Kontext eingebettet. Dazu wird es auch im November einen parlamentarischen Abend geben. Also wir haben auf der Basis auch einen Policy Brief entwickelt. den wir dann dort vorstellen, wo wir konkrete Vorschläge machen, wie die europäische Chemikalienregulierung verbessert und vereinfacht werden könnte.
An wen wendet ihr euch mit einem solchen Policy Brief? Ich denke jetzt gerade wieder an das Wahlergebnis zurück und den starken Rechtsruck. Also wir haben ja schon sehr starke, nicht nur euroskeptische, sondern auch Parteien, die wie die AfD alles das, was Richtung Regulierung geht, und auch Umweltfragen, Klimawandel und so weiter, eher ablehnen, eher verneinen. Das macht doch die Arbeit vor Ort, das Aufklärerische wahrscheinlich eher schwer.
Wir haben jetzt für den parlamentarischen Abend konkret vor allem Vertreterin des Umweltausschusses, aber auch andere Vertreterinnen, die in diesem Themenbereich arbeiten, also Vertreterin des Bundestags eingeladen, die ja auch in europäischen Gremien vertreten sind. Also Deutschland ist ja durch die Ministerien auch auf der europäischen Ebene vertreten, und man steht ja da in starkem Austausch. Die AfD-Vertreterinnen, wir hatten diskutiert, ob wir auch Vertreterinnen der AfD einladen wollen, haben uns dann aber dagegen entschieden, da vor allem die Erfahrungen, die mit uns geteilt wurden von Stakeholdern, aber auch von Vertreterinnen von Helmholtz, die schon länger auf dieser Ebene arbeiten, wurde uns nahegelegt, dass häufig die Diskussionen nicht sehr zielführend sind, beziehungsweise es eher in ein Stören ausartet, und man sich da sehr unsicher war, wie viel oder wie effektiv das Gespräch werden könnte. Das scheint ein Eindruck zu sein, der sich über mehrere Themen hinwegzieht. Also es scheint nicht nur bei Chemikalien- und Umweltthemen so zu sein. Das kann ich aber nicht genau beurteilen. Also dazu kenne ich mich mit anderen Themenbereichen zu wenig aus.
Ja, gut, aber ihr habt halt entschieden, dass ihr das Ganze produktiv bzw. konstruktiv bearbeiten wollt und diskutieren wollt und habt es so entschieden, wie es entschieden habt. Ganz herzlichen Dank. Ich bin schon am Ende der Zeit und auch meines Fragenzettels, den ich vorbereitet habe zu diesem sehr, sehr wichtigen und spannenden Thema. Ich glaube, wir haben wieder eine ganze Menge Neues gelernt und vor allem wichtige Einblicke in die aktuelle Forschung zum Thema Chemikalien und Risiken für Mensch und Natur bekommen von Professor Dr. Sina Leipold, die heute mein Gast war. Ganz herzlichen Dank.
Danke ebenfalls für die spannenden Fragen und alles Gute weiterhin für euren Podcast.
Dankeschön.